D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Moin Moin.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Hashtag Funk, das neue junge Online-Angebot von ARD und ZDF.
Hashtag Print, der Masterplan des Verbands der Zeitungsverleger.
Hashtag Scoop Camp, das Treffen für Innovationen in den Medien.
Hashtag Audio, der MIZ Radio Innovation Day.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute vom EU-Kommissar Günther Oettinger. Er sprach ja in dieser Woche beim Kongress des Verbands der Zeitungsverleger BDZV und er adressierte dabei direkt die Verleger. Sein Wunsch, die Online-Journalisten sollten doch nicht so kritisch mit seinen Plänen rund um das Leistungsschutzrecht sein, denn das soll ja auf europäischer Ebene ausgeweitet werden, nachdem beim deutschen Leistungsschutzrecht bisher noch nicht wirklich die Kasse klingelte. Einige sagen, er will Propaganda. Andere sagen, er sucht Mitläufer. Oettingers Zitat.
Ein bisschen Sorge mache ich mir bei allem, was ein Redaktionsstatut in Freiheit besteht, über die Reaktion. In den Tageszeitungen Print war sie positiv. Besten Dank auch für Ihre Stellungnahme, die war klar. Aber in vielen Ihrer Häuser haben Sie Offline- und Online-Redaktionen. Und bei den Onlinern war die Redaktion relativ negativ. Nicht Zensur ist gefragt, aber Überzeugung, Argumente. Wenn Sie nicht als Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, als Verlegerinnen und Verleger in den nächsten Wochen kämpfen vor Ort, regional und lokal, dann haben Sie ein Zeitfenster für Ihre ökonomische und damit kulturell-demokratische Zukunft versäumt. Schwärmen Sie aus.
Die zweite Meinung
kommt heute von Kevin Spacey. Auf der Gründerkonferenz Bits und Pretzels hat er in dieser Woche gesprochen, wem denn die Zukunft auch in den Medien gehören wird. Herr Pähler, magst du das Zitat einmal vertonen mit deiner präsidialen Frank Underwood-Stimme?
Ja, ich gebe mir beste Mühe. Kevin Spacey, Zitat. Setzen Sie auf die, die nicht davor scheuen, die Mächtigen herauszufordern. Setzen Sie nicht auf die, die mitlaufen. Ihre Kritiker können Sie für doof erklären, weil Sie ein Politikdrama für einen Online-Streaming-Dienst machen. Aber niemand kann neue Märkte eröffnen, indem er auf Nummer sicher geht.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das rasende Medienreporter-Magazin.
Wir haben heute viel vor mit euch, ganz viel, denn das ist, ich will nicht übertreiben, aber es ist die vollgepackteste Medienwoche des Jahres. Unglaublich viele Treffen der Branche, unglaublich viele Diskussionen und am Ende eine Erkenntnis: Das Internet ist vorbei.
Was, Herr Pähler? Sag doch nicht sowas.
Doch, es ist so. Das Internet ist vorbei. Da müssen wir jetzt durch, vor allen Dingen auch du. Zumindest das Internet, wie wir es kennen.
Spielst du jetzt nochmal auf EU-Kommissar Günther Oettinger an? Wünscht er sich das, wenn man so jetzt seinen Worten beim BDZV-Treffen lauscht?
Das würde ich jetzt einfach mal im Raum stehen lassen. Das BDZV-Treffen, das schauen wir uns auf jeden Fall ja auch noch an. Und du warst ja bei Kevin Spaceys Auftritt auf der Bits and Pretzels. Mhm. Wir schauen aber auch noch auf die Präsentation des neuen ARD und ZDF Online-Angebots. Da wurde ja heute in Berlin der Name gelüftet. Und dann sitzt du ja auch noch gerade in Hamburg.
Genau, denn hier ist gerade das Scoop Camp zu Ende gegangen. Einmal im Jahr treffen sich die Medienmacher so auf Einladung der dpa und von Next Media, um sich mit Innovationen in den Medien zu beschäftigen. Darüber reden wir auch heute Abend. Wir haben euch mal das Beste von diesen ganzen Events aus der Woche mitgebracht und wir blicken aber jetzt erst einmal nach Potsdam. In Potsdam, da haben sich heute vor allen Dingen Onliner und Radio-Nerds getroffen.
Und zwar zur Premiere des MIZ Radio Innovation Day. Klassisches UKW-Radio ins Internet gegossen, ist ja irgendwie langweilig. Das Internet ist auch hier vorbei. Zeit also für neue Ideen, 3D-Klangwelten, neues akustisches Storytelling. Wie sieht das Audio-Internet eigentlich aus? Darüber reden wir jetzt.
Ja, ich habe hier mal so die wichtigsten Fakten zum Event, um die Rahmenbedingungen zu setzen. Und zwar ist es das erste Innovation Day in Potsdam, organisiert vom MIZ Babelsberg. Radio 1, Detektor FM hatten da auch ihre Finger beim Organisieren drin. Gäste kamen unter anderem von der BBC, Radio France, NPR, TuneIn, Audible und so weiter. Und gerade von 19 bis 20 Uhr gab es sogar noch eine Sondersendung, gab es auf Radio 1 und Detektor FM zu hören. Die ist gerade zu Ende und deswegen können wir jetzt mit Christian vom Online-Radio Detektor FM reden. Hallo Christian, es gibt ja unzählige Medienkonferenzen und auch spezialisierte Radioveranstaltungen. Was nimmst du mit von dem Tag heute?
Ja, hallo ihr beiden. Ich finde, dass das tatsächlich ein sehr, sehr praxisorientierter Tag war, der mit konkreten Beispielen gearbeitet hat. Das heißt, man hat versucht, ihr habt ja gesagt, das Internet ist vorbei, wir müssen was Neues erfinden, tatsächlich neue Dinge zu erfinden und Dinge zu besprechen, die man auch umsetzen kann, beispielsweise die Kollegen von der BBC. Und es stand nicht so sehr die große Frage im Raum, so was macht man denn jetzt mit diesem Internet, sondern tatsächlich die konkreten Ansätze. Und ich persönlich fand, das war eine gute Mischung aus Workshops und Impulsen. Und für mich als Internetradiomacher ist es auch sehr spannend zu sehen, dass diese Online-Komponente wirklich in jedem Projekt mittlerweile eine Rolle spielt. Also jede Innovation nutzt die Möglichkeiten des Internets. Die BBC zum Beispiel, die arbeitet gerade an einer ziemlich smarten Option, Radio zu personalisieren, indem man einfach zusätzliche Informationen zu bestimmten Themen abrufen kann und damit selbst das Radioprogramm tatsächlich verändern kann. Wer dazu allerdings keine Lust hat, der kann es einfach sein lassen und das normale Programm weiterhören. Finde ich eine ziemlich gute Idee, wo man einfach so zusätzliche Interviews, zusätzliche Musiktitel irgendwie auswählen kann. Durchaus kontrovers wurde natürlich auch diskutiert, muss man sagen. Miles Palmer zum Beispiel, ihr habt schon gesagt, dass TuneIn da war, der verteidigt natürlich die Online-Welt und sagt, das ist die Zukunft, lasst das alles mal sein mit dem UKW, ihr müsst ins Internet gehen. Dem widerspricht dann wiederum Nick Piggott von Radio DNS, das ist ein Anbieter, der so hybride Lösungen entwickelt, also die warnen vor den Unsicherheiten von IP-Technologie. Also Netzneutralität ist da natürlich ein Thema. Flatrate-Modelle sagen, vielleicht bleibt das nicht immer so. Und auch überhaupt die generelle Netzentwicklung. Was machen die großen Player? Wie entwickelt sich das Netz? Er will Radio zur Sicherheit sowohl terrestrisch als eben auch über IP übertragen. Dann sei man auf der sicheren Seite und wirklich auf alles vorbereitet.
Hybrid könnte ein Weg zu die Zukunft sein, dass ein komplettes IP-Welt ist. Oder es könnte ein Weg zu ein gemischtes Welt vom IP-Rundfunk. Wir wissen es nicht. Aber es ist eine bessere Lösung, als wir werden nur in Zukunft IP nutzen.
Wir haben in den letzten Wochen hier bei Was mit Medien schon drüber gesprochen. Podcasting ist das Thema. Welche Rolle hat das Thema Podcasting denn gespielt?
Ja, ihr seid natürlich nicht die Einzigen, die darüber sprechen. Ich glaube, im Jahr 2016 gibt es wirklich keine Medienkonferenz, wo das Thema Podcasting und Podcast-Trend keine Rolle spielt. Das hat in Potsdam jetzt gerade, denke ich, sicher auch an den Gästen gelegen. Also Kelly McEvers von NPR war da oder Brendan Baker von Love and Radio, wo ja heute übrigens die aktuelle Episode Girl of Ivory erschienen ist. Oder auch Bianca Gierva, die unter anderem für This American Life arbeitet. Die waren alle in Potsdam und das hat, glaube ich, auch viele Besucher dahin gezogen, muss man ganz ehrlich sagen. In den Pausen hat man dann auch von den Leuten gehört, dass die für ihre Sender und für ihre Organisation, egal wo sie so herkamen, tatsächlich auch eigene Podcast-Formate gerade planen oder bereits gerade frisch gestartet haben. Also da ist wirklich Bewegung drin. Ganz offensichtlich sorgt diese aktuelle Podcast-Welle für einen richtigen Schub, zumindest auf der Produzentenseite auf jeden Fall. Und dazu tragen sicher auch Plattformen wie Spotify, Deezer oder auch Audible bei, die das Thema einfach für sich entdeckt haben und bespielen momentan.
Das heißt, was ist dein Fazit des Tages?
Ich persönlich habe tatsächlich das Gefühl, dass dieser Radio Innovation Day, den wir da ja zusammen mit dem MIZ und mit Radio 1 organisiert haben, so eine gute Größe hatte, so 100, 120 Teilnehmer, und dass man dadurch einen sehr direkten und unmittelbaren Kontakt hatte zu den Gästen und den Teilnehmern. Also, die ich schon angesprochen habe aus den USA, da ist eigentlich jeder, der wollte, mit denen auch direkt nach dem Workshop in Kontakt zu kommen. Und es gab einfach kurze Wege, muss man sagen, und eine Besucherin hat mir ihre persönlichen Eindrücke in der Kaffeepause mal so zusammengefasst.
Die Mischung von den neuen Ideen, neue Startups, also neue Formate, die vorgestellt worden sind, und auch was schon länger auf dem Markt ist, wenn ich das so platt sagen darf, also auch die Statistiken von Konsumenten, also Medienkonsumenten, wo sie konsumieren, was sie konsumieren und die Zahlen dazu, das war doch erstaunt.
Das Internet ist vorbei, zumindest so wie wir es kennen, das ist unser Motto der Woche. Wie würdest du das mit eurem heutigen Tag zusammenbringen?
Naja, ich glaube, das ist natürlich ein schön zugespitztes Motto, und die ARD greift das ja auch schön auf in dem Video, was sie jetzt da verbreitet haben. Natürlich ist das Internet nicht vorbei, ganz im Gegenteil. Ich glaube tatsächlich, dass wir alle erst anfangen, die echten Möglichkeiten des Internets zu sehen, die echten Potenziale. Ich sage nur das Stichwort Sprachsteuerung. Gerade für Audio könnte das sehr interessant sein, was da auf uns zurollt. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass der Großteil der Branche noch gar nicht so richtig verstehen kann und auch noch nicht verstanden hat, was das Internet da noch so bereithält in den nächsten Jahren.
Sagt Christian Bollert, Gründer von Detektor FM. Er hat heute beim MIZ Radio Innovation Day mitgemacht und eine Zusammenfassung gab es hier für euch bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Medienmagazin bei D-Radio Wissen, zukünftig known as Deutschlandfunk Nova.
Unser Motto der Woche, das Internet ist vorbei. Mit dieser steilen These haben ARD und ZDF ihr neues, junges Online-Angebot nun vorgestellt. Seit mehr als einem Jahr, da haben sie ja hinter mehrfach verschlossenen Türen getüftelt und entwickelt und jetzt ist die Bombe geplatzt.
Das neue, junge Angebot von ARD und ZDF wird Funk heißen.
Nicht Funk.
Sehr originell, oder Herr Pähler?
Ja.
Ja.
Nova.
Gut, dass
irgendwie.
Wir letzte Woche schon gesagt haben, dass wir Deutschland Funk Nova künftig heißen werden. Heute haben aber jedenfalls die Macher von diesem Projekt das Ganze in Berlin vorgestellt. Statt einen neuen Fernsehsender jetzt einfach mal so aus dem Boden zu stampfen, gibt es ein Netzwerk im Internet aus verschiedenen Formaten. Ich glaube, so ein junger öffentlich-rechtlicher Fernsehsender wäre medienpolitisch auch gar nicht so richtig durchsetzbar gewesen. Aber vielleicht ist das auch genau der richtige Ansatz. Immerhin ist ja klassisches Fernsehen oder analoges Radio eher uncool in der Zielgruppe 14 bis 29. Das sagt auch die Funk-Programmgeschäftsführerin Sophie Burkhardt.
Die meisten Leute, die wir erreichen wollen, wissen gar nicht, dass es uns gibt. Und da ist die Logik, die wir eben haben, dass wir sagen, wir wollen die erreichen über die Plattformen, die sie sowieso schon nutzen.
Heißt, ab übermorgen, also am 1. Oktober, gibt es die ersten 40 Online-Formate für diese 14- bis 29-jährigen Zuschauer im Netz. Und die gibt es dann einmal auf der Webseite, natürlich auch auf Facebook, YouTube, Snapchat, you name it.
Aber Moment mal, also ich habe jetzt richtig mitgezählt. 40 Formate, das klingt ja schon mal erstmal viel fürs Erste.
Ja, aber diese Formate, muss man auch sagen, die sind noch nicht fertig. Das soll Work in Progress sein, sagt auch Sophie Burkhardt.
Weil das auch unserem Prinzip entspricht, Dinge möglichst schnell auf den Markt zu geben, dann auch User-Feedback zu bekommen. Wir werden da auch viel ausprobieren müssen und je früher wir das ausprobieren, desto mehr können wir lernen.
Ich habe mir mal die Formate angeschaut und so einen Überblick verschafft. Also die sind ja wirklich super unterschiedlich. Ne? Da gibt es zum Beispiel Klimansland, da ist Heimwerkerkönig Finn Kliman sozusagen der Protagonist. Und der schafft auf einem ausrangierten Hof zwischen Bremen und Hamburg seine eigene verrückte Welt. Dann gibt es aber auch die Sportsatire-Formate Wumms oder auch Jäger und Sammler. Das ist ein investigatives Magazin auf Facebook. Und in der ersten Ausgabe, da geht es um rappende Neonazis. Und da macht Friedemann Karik mit und er erzählt, dass diese Formate alles eins gemeinsam haben. Sie sind nämlich geprägt von starken Protagonisten, die auch im Netz richtig mitdiskutieren sollen.
Also in erster Linie haben wir einen direkten, sehr, sehr ehrlichen Feedback-Kanal über die Kommentare von echten Menschen. Und ich glaube auch, dass man heute, 2016, wenn man journalistische Inhalte macht, geht das gar nicht mehr anders, als sich dem auszusetzen. Ohne das kriegt man keine Glaubwürdigkeit.
Was ich ja spannend finde, Funk bringt nicht nur Eigenproduktionsnetz, ARD und ZDF haben auch echt so Serien lizenziert. Also in der Funk-App kann man da zum Beispiel so internationale Lizenzserien wie The Aliens, Banana und Hoff the Record dann auch sich anschauen. Und wenn ihr jetzt mal neugierig seid, die zentrale Anlaufstelle von Funk ist natürlich die Webseite, die findet ihr unter funk.net. Und Funk ist also wirklich ganz langweilig geschrieben, F-U-N-K.
Also ja. Wie Deutschlandfunk am Ende?
Ja, aber das ist natürlich intelligent, weil das wird ja von Deutschland und Nova dann auch tatsächlich eingerahmt. Und die App go.funk.net/app. Und am Samstag geht es dann so richtig los.
Übrigens, Funk-Chef Florian Hager, der hat auch schon gesagt, dass er zu uns kommt. Und wir machen dann mal für einen der nächsten Donnerstage einen Termin aus. Hört ihr dann natürlich hier bei uns bei Was mit Medien bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Präsidentenmagazin.
Was für Hillary Clinton und Donald Trump noch Zukunftsmusik ist, das hat er bereits geschafft, den Sprung ins Präsidentenamt. Matthias Döpfner, CEO von Axel Springer, hat jetzt im Sommer, also im Juli, nach 16 Jahren die Nachfolge von Helmut Heinen als Präsident des Bundesverbandes der deutschen Zeitungsverleger angetreten.
Ja, und damit steht nun ein Verlagsmanager an der Spitze des Verbandes, der charismatisch und erfolgreich ist, keine Frage, aber durchaus eben nicht unumstritten und zum Teil polarisierend. Kein Wunder also, dass die Branche in diesem Jahr ganz gespannt auf den vom BDVZ organisierten Zeitungskongress nach Berlin geblickt hat.
Da gab es sowas wie eine Regierungserklärung. Ne? Also dort hat Matthias Döpfner nämlich seine erste große Rede als BDVZ-Präsident gehalten. Für die gab es viel Aufmerksamkeit, jetzt auch für uns. Für die einen war es eine aufrüttelnde Regierungserklärung, für die anderen sogar eine Brandrede. Wir schauen uns deswegen jetzt mal die wichtigsten Punkte dieser 40.000 Zeichen langen Rede an und machen den Präsidenten-Check. Herr Pähler, du hast jedes Zeichen nachgezählt.
Ja, ne? Vor allem die Punkte.
Du hast dir die knapp einstündige Rede angesehen und angehört. Wie wichtig war dieser Auftritt für Döpfner?
Also ich glaube, für Döpfner war er sehr wichtig. Ne? Er ist ohnehin Chef des größten deutschen Verlages und jetzt eben auch Chef des Verbandes, der die Interessen eben aller deutschen Zeitungsverleger vertritt. Und da darf man nicht vergessen, Deutschland ist der größte Zeitungsmarkt in der EU, der fünftgrößte der Welt. Und die Branche ist eben, wir reden seit Jahren drüber, seitdem es was mit Medien gibt, eigentlich gewaltig im Umbruch. Und da trägt Döpfner natürlich jetzt eine große Verantwortung. Und das konnte man ihm auch anmerken. Zu Beginn seiner Rede konnte man das sogar auch hören. Da hat er schon so ein paar Sätze gebraucht, bis er das Flattern aus der Stimme hatte. Vielleicht nicht so ganz üblich für so einen erfolgreichen CEO. Und er hat sich akribisch vorbereitet. Also wer die Rede gehört hat und parallel das Manuskript mitgelesen hat, so wie ich, der hat zumindest gemerkt, dass Döpfner eigentlich gar nicht davon abgewichen ist. Da wollte er scheinbar auf Nummer sicher gehen, dass eben all seine Botschaften tatsächlich auf den Punkt rüberkommen.
Stichwort Botschaften. In der Regel weiß man ja vorher, was kommt, wenn Cheflobbyisten vor ihrer eigenen Lobby sprechen. Wie war es diesmal?
Das war, oh Wunder, auch diesmal so. Dementsprechend kamen von Döpfner dann auch die Botschaften, die man eben vom obersten deutschen Verlagslobbyisten erwarten würde und die auch seine Verbandsmitglieder hören wollen. Da durfte natürlich Kritik an Google und das Thema Leistungsschutzrecht und Urheberrecht nicht fehlen, verbunden mit der Forderung an die Politik, die hat er mehrmals untermauert, endlich die, wie er es nennt, alltägliche geistige Enteignung der Autoren und Zeitungsverlage zu stoppen und damit eben einen Rahmen für eine tragfähige Geschäftsmodelle für die Verlage zu schaffen. Und das zweite Thema, das ja natürlich kommen musste, die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eben aus Döpfners Sicht quasi staatlich finanzierter digitaler Zeitungsjournalismus ist und damit eben die Zukunft der Verlage gefährdet. Und hier hofft Döpfner zwar auf Kompromissbereitschaft von ARD und ZDF, aber da hat er schon mal vollzeithaber gleich gesagt, wenn ihr nicht uns entgegenkommt, dann klagen wir euch. Also durchaus ein kampfeslustiger Verlegerpräsident.
Genau. Dafür haben ihn ja die Verleger vermutlich vor 2 Monaten zum Präsidenten gewählt. Das Motto unserer Sendung haben wir uns ja von den Funkkollegen mit ihrem viralen Video geklaut. Das Internet ist vorbei. Gilt es auch für den BDVZ oder fängt das Internet da gerade erst an?
Ja, ich glaube, die Bandbreite ist beim BDVZ ziemlich groß. Es gibt wahrscheinlich die einen und die anderen, aber man muss schon sagen, Matthias Döpfner ist für den BDVZ, glaube ich, ziemlich weit vorn. Er ist eben nicht so ein typischer Lobbyist, der irgendwie so per se erstmal gegen jeden Fortschritt ist, der sein Geschäftsmodell irgendwie in Frage stellt, weil da vielleicht Gewinne wegbrechen könnten. Döpfner, der ist also nicht pessimistisch unterwegs, sondern eher einer, der die Chancen von Veränderungen sieht und diese auch echt aktiv gestalten will. Und das hat er mehrmals betont, das fand ich schon sehr deutlich, er ist auch ein echter Überzeugungstäter, also der wirklich felsenfest an die Wandlungsfähigkeit, aber vor allen Dingen auch an die Qualität seines Produktes, des Journalismus glaubt. Also insofern war seine Rede so ein bisschen so eine Liebeserklärung, aber eben gleichzeitig auch ein Appell an seine Verleger, selbstbewusst auf die Chancen der Digitalisierung und vor allem die sozialen Netzwerke zu blicken.
Gerüchte, aber eben auch Nachrichten bekommt man heute bei Google News oder bei Instant Articles, auf Facebook oder bei Snapchat. Das ist einerseits eine Riesenchance für uns Verlage, denn es entstehen völlig neue Vertriebswege. Fast 1/3 der Deutschen erfährt wichtige News zuerst über Social-Media-Plattformen. Andererseits ist es für uns Verlage auch eine existenzielle Herausforderung. 43% der Nutzer sozialer Medien erinnern sich nicht an die ursprüngliche Quelle einer Nachricht. Sie haben es eben bei Facebook gelesen. Und nicht in der Ostsee-Zeitung, dem Kölner Stadtanzeiger oder der Saarbrücker Zeitung. Wir aber müssen mit aller Energie daran arbeiten, dass auch in Zukunft unsere Marken und nicht der digitale Vertriebspartner als Absender und Anlaufstelle des Vertrauens wahrgenommen werden.
Döpfner setzt also darauf, starke Medienmarken aus der analogen in die digitale Welt zu bringen und dort eben deren wirtschaftliche Existenz zu sichern. Und da sieht er auch den Schwerpunkt seiner Arbeit als Präsident. Und das ist für einen BDVZ-Präsidenten zumindest eine neue Tonart.
Wir haben hier in Was mit Medien auch schon öfter darüber gesprochen, wie wichtig starke Marken im Netz sind. Und auch gleich wenn wir um Scoopcamp reden, da reden wir da auch nochmal drüber. Wie will Döpfner diese digitale Markenbindung der Nutzer denn herstellen? Und wie will er Menschen erreichen, die sich eigentlich schon längst keine Zeitung mehr am Kiosk kaufen oder eine klassische Nachrichtenwebseite ansurfen? Hat er darauf eine Antwort gegeben?
Sagen wir mal zum Teil. Also was man Döpfner zugutehalten muss, er ist einer, der klar erkannt hat, dass soziale Netzwerke im Grunde, sag ich mal, der Marktplatz der Zukunft sind, auf dem journalistische Inhalte immer wichtiger werden. Da muss er hin, das weiß er. Und dass soziale Netzwerke wichtige Partner für die Verlage sein können, das weiß er auch. Was das angeht, ist er auf jeden Fall in der digitalen Welt angekommen, auch in einer neuen Internetwelt, wie wir sie vielleicht noch nicht kennen. Gleichzeitig hält er aber irgendwie doch auch felsenfest an Gedanken aus der analogen Welt fest, bei dem ich mir nicht so richtig sicher bin, ob das der richtige Weg ist. Nämlich erst der Auffassung, dass man klar trennen kann zwischen denen, die journalistische Inhalte produzieren und denen, die diese nur zu den Lesern distribuieren. Und Döpfner setzt zwar auf Facebook, aber eben unter der Prämisse, dass quasi Facebook eine reine Vertriebsplattform ist und es den Zeitungen dann überlässt, sich um die journalistischen Inhalte zu kümmern.
Der neue Megatrend heißt Social Distribution oder, um es im Zeitungsjargon zu formulieren, das digitale Grosso heißt jetzt Facebook. Es gibt die ersten Medienmarken, die auf eine Webseite ganz verzichten, die den Vertrieb ihrer Inhalte zu 100% über Social Media organisieren. Das ist dann kein Problem, sondern eine Riesenchance, wenn Facebook wie eine Vertriebsplattform handelt und nicht wie ein Verleger. Und vor allem, wenn Facebook sicherstellt, dass wir bei der Social Distribution auch etwas verdienen. Heute ist das leider noch nicht der Fall. Fairerweise muss man erwähnen, dass Facebook von Googles Fehlern gelernt zu haben scheint. Der Dialog mit den Verlagen wird ernsthaft geführt. Die Offenheit ist groß, ein Ökosystem zu definieren, das auch den Medienhäusern eine wirtschaftliche Perspektive sichert. Diese Offenheit sollten wir ernst nehmen und honorieren. Aber noch sind es Worte, Pläne, Versprechen. Den Versprechen müssen aber bindende Vereinbarungen folgen und vor allen Dingen eine erfolgreich gelebte Praxis. Das zu gestalten ist für Verlage, die nach vorne blicken, entscheidend.
Döpfners Hoffnung ist also die Social Distribution. Trotzdem, das ist doch erstmal für mich nur ein Begriff. Also ich habe da nämlich echt meine Zweifel, ob diese Arbeitsteilung zwischen Verlagen und Facebook, so wie Döpfner die sich vorstellt, realistisch ist. Denn er spricht im Grunde den sozialen Netzwerken damit eigentlich jede inhaltliche Verantwortung ab. Ganz im Gegenteil natürlich zu den Verlagen, wie er das betont, die eben aus seiner Sicht Verantwortung dafür übernehmen, dass das Publizierte auch stimmt. Und das nennt er verantwortliche Absenderschaft, ganz wichtiger Begriff in seiner Programmatik. Und das ist aber irgendwie doch gleichzeitig auch eine Herabsetzung von Facebook und Co. Und die dürfte denen zumindest gar nicht schmecken. Und deswegen bin ich da skeptisch. Hätte Döpfner konkret und konstruktiv beschrieben, wie das jetzt aussehen kann, das Zusammenspiel mit Facebook, dann wäre das vielleicht eine wegweisende Rede geworden. So bleibt es am Ende dann doch irgendwie nur die erwartbare Rede eines Cheflobbyisten vor seiner eigenen Lobby mit den üblichen Sticheleien. Immerhin aber mit dem einen oder anderen Aha-Moment, sage ich mal.
Um das mal ein bisschen einordnen zu können, deine Bewertung, welche Schulnote würdest du ihm insgesamt für den Auftritt geben?
Ich würde mal sagen, die 2 des kleinen Mannes, so 2- vielleicht.
Okay, ist notiert. Hier in unserem Klassenbuch. In dieser Woche hat Axel Springer-Chef Matthias Döpfner seine erste Rede als Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger gehalten. Zum Teil mit großen Worten. Was darauf folgt, da sind wir gespannt. Hier ist Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das innovative Medienmagazin bei Deutschlandfunk Nova, wie wir Freunde der Zukunft es nennen, a.k.a. D-Radio Wissen.
Wir wandern heute mit euch akustisch über die Medien-Events der Woche, waren schon beim Kongress der Zeitungsverleger, bei der Präsentation von Funk, beim Radio Innovation Day und jetzt kommen wir zum Hashtag Scoop 16, also das Scoop Camp. Das hat es auch in diesem Jahr wieder gegeben, um Innovationen in den Medien zu begleiten.
Ja, also ich glaube, in diesen Minuten, da läuft so gerade das Get-Together aus. Ich habe mich da gerade noch so zum Schluss ein bisschen schnell davongeschlichen. Es gab am Ende eine Diskussion über Medien-Startups in Deutschland. Und das fand ich ganz toll. Da war eine Kollegin von einem Verlag in Bayern und die hatte so was ganz Interessantes gesagt. Sie hat so gesagt, ja, es kann doch nicht sein, also dass die Leute überhaupt nichts bezahlen. Da glaubt sie überhaupt nicht dran, weil meistens ist es ja so, dass die Leute sagen, nein, also eine Zeitung will ich nicht abonnieren, aber dann sieht man in der gleichen Ecke den Sky Receiver da, also ihre Botschaft ist, also für Inhalte, da kann man noch richtig gut Geld dann auch tatsächlich kassieren, wenn das Produkt stimmt, und das fand ich eigentlich nochmal eine ganz gute Anregung.
Was mir auch aufgefallen ist, das ist ein Rat von Amazon-Gründer Jeff Bezos, der hat ja die Washington Post gegründet oder gekauft. Viel mehr, ne? Gekauft, also vielleicht, er empfindet es wahrscheinlich sogar so, als hätte er sie neu gegründet, das neue Internet, ja. Und sein Chef Digital Stratege, der hat ihn zitiert und sagt, was Redaktionen brauchen, ist eine Prise Badassness. Was heißt denn jetzt das?
Ja, das Internet ist vorbei, das gilt natürlich hier auch so ein bisschen. So weiter wie bisher, das geht für viele Online-Medien auch nicht. Internet vorbei heißt, die Zeiten, als das A und O das Klickzählen waren, ist irgendwie auch vorbei, ja? Also immer so möglichst viele Seitenabrufe. Und die Zukunft, die liegt im Engagement, also interaktive Formate, die Nutzer an die Seite zu binden, denn wir haben es ja gerade von Döpfner gehört, wie viel Prozent der Leute wissen nicht, woher die Nachricht eigentlich stammt, wenn sie auf Facebook und so weiter das schauen.
Ja, ich glaube irgendwie mindestens ein Drittel, ja, nicht mehr, 40%.
Großer Prozentsatz, die wissen das einfach nicht, die Medienmarken verschwinden und das ist auch ein großes Problem und da erhofft man sich, dass das sogenannte Engagement die Lösung ist und das ist jetzt natürlich keine neue Erkenntnis, aber das wurde jetzt nochmal so ein bisschen unterfüttert.
Lässt sich denn jetzt mit Engagement denn schon Geld verdienen? Also Werbebanner, die werden ja dann doch immer noch irgendwie nach Klicks abgerechnet. Ne?
Ja, das ist genau so ein bisschen der wunde Punkt. Das habe ich Asaf Saji von Playbus gefragt. Die bieten interaktive Formate für Webseiten an und er sagte mir dazu:
It's a very good question because we can't address it with today's advertising units. I do not want to tell you that if a user stays for a longer time, they can see more ads on a page. Not at all. This is about building the audience of the publisher as a publisher brand and for users to trust that publisher. And later on, the brand interactions or the advertising will happen in many different ways on many different distribution platforms. That's the general thinking. Any other way to think about this, that you just want to tick a view and then go to the next user, is going to eventually make the publisher vanish from the map of the media industry. Engagement is the most important thing that publishers can have nowadays. Because without engagement, they're quickly going to lose their audience because the distribution platforms are testing them on engagement. That's what Google has been doing forever by measuring time on article. And that's what Facebook is doing by measuring the bounce rate.
Also ja, beim Döpfner wurde das Problem beschrieben, ja, und die Antwort gab es dann beim Scoopcamp, dass Engagement genau das Wichtige ist, das Wichtigste, worauf man heute setzen kann. Aber wie klappt das? Herr Peller, du hast ja eben auch schon die Washington Post erwähnt, Chef-Digitalstratege Jeremy Gilbert war da und hat gezeigt, wie die Washington Post jetzt gerade den Turnaround in Richtung Digitalisierung schafft. Die Wachstumszahlen, die er gezeigt hat, die sind beeindruckend und die stellen auch richtig ein. 200 neue Journalisten, 90 neue Entwickler. Er sagt aber auch, dass die Entwicklung nicht nur jetzt allein an dem Milliardär Jeff Bezos lege. Ich habe ihm dann mal nach den Rezepten und welche Rolle Engagement spielt, darüber möchte ich mit ihm hinterher nochmal nach seinem Vortrag dann auch unterhalten. Und hören wir mal rein in das Gespräch mit Jeremy Gilbert.
How is it working with a billionaire in the background?
The great thing about Jeff Bezos is that he has given us tremendous resources to do better storytelling, to build better tools, and in no way does he interfere with our journalism. He doesn't even really ask about our journalism. He trusts, there's sort of a compact between Jeff and the newsroom, which is the newsroom tells stories, and Jeff enables us to tell those stories. He helps us with our technology, but he never interferes in our storytelling. And I think that is the most that I as a journalist could hope for from any owner.
Today you talked about my favorite topic that is optimism. So what was your main message today?
My main message is that if you take the right steps, if you invest in your storytelling, if you invest in your technology, then you create this virtuous circle where your newsroom starts to feel more optimistic about its chances to do great stories and to reach the audience they need to reach. The audience in turn reacts to that, and that builds that sense of hope and excitement. And so it just sort of feeds into itself. So that really an optimistic newsroom, as long as things continue in that vein, will stay optimistic. And that makes it a fun place to work.
So, and I think we should, when we talk about this change, we should separate between the topics, the metrics. We have all these integrated newsrooms, even over here. And when you truly talk to people, you say, oh, they are still married to their old newspaper or to their website, which they are maintaining for 20 years right now. So how can you change this?
We would be foolish to think that we want our audience to be tremendously loyal and wedded to our products and that we ourselves are not wedded to our products. I think one of the most important things we can do is actually talk to our audience and realize what it is that they do really love about us. Because we often do dozens of things and assume that everyone loves each of them equally. And that's where metrics are really helpful, because our audience does love a lot of our work, and we want to make sure not to stop doing the things they love. But we need to reassess the things they don't love and figure out how to make them better, how to make them more engaging, how to fit the audience needs. And if we don't really need to do them and the audience doesn't really want them, we should stop doing them so we can do something else that the audience wants and that we think is important.
So, and when you think about a topic, what are the key questions?
Well, we assess all kinds of new topics. One of the things that our investment in our newsroom has enabled us to do is cover a lot of things that we didn't have enough people to cover. So when we look at the topics, we think about how important is this to our society, and in the case of the United States, to our democracy. It's an important part of our values. But we also think about how large an audience is there for this. How much is this already being covered? And frankly, if it's already being covered, what is it that we can say differently that someone else isn't saying? Because I think that's really important. It's fine for there to be lots of voices in the marketplace and to be all talking about the same topic as long as they're saying different things.
So basically, if you do what everyone else is doing, you don't matter for your audience, I think.
You have to be able to do it so much better if everyone else is already doing it that it's often very difficult if you're the newest entrant. If you're, in the case of the Washington Post, for example, lots of people tell stories about politics, but we've been doing it so long and doing it so well that that's okay. But when we hop into something new, we need to really understand what everyone else is already doing. Because if we do it only okay or worse than they do, no one is going to pay attention.
Maybe you can give us a little look behind the scenes about the dashboard, sure. What every editor is seeing. So what kind of numbers is he dealing with?
The great thing about our analytics package, which we've nicknamed Luxoto, is that Luxoto is very customizable, which means that a video editor is looking at things like how many videos have been started, how many videos are completed, what are the most popular videos, what is being shared from where. Where a text editor is looking at a fairly different set of metrics. There are some metrics that we all hold in common. It's not that people can't see them, but the typical metrics they look at. So we look at how many concurrent visitors are on the site. What is the speed of our site? How quickly do the pages load? That's very important. And we look at what are the most popular stories so that every editor can think about how they're contributing to a topic that's resonating. But outside of that, people look at very much more individualized sets of metrics so that they can ensure that they're doing the most successful things they can. It's different for a graphics editor than a text editor than a video editor.
Maybe you can lift a secret. What's the biggest driver for engagement?
You know, the biggest driver for engagement is unique stories that are told really well. I hate to make it that simplistic, but if you have a story that no one else has and you're telling it spectacularly and you're engaging the audience around that topic, that works better than everything else. There's no way to trick an audience into looking at your stories. You don't want headlines that mislead people to get them to click in because the engagement will be low. You don't want to cover the stories that everyone else is covering because your audience will be fragmented. You really need to do great original reporting. You need to present it in a unique way. And then you need to engage with the audience about that topic because they will have questions. No matter how thorough your story, you'll never answer everything.
So how do you profit from this engagement? So when I look to the metrics right here in Germany, still in online media, it's still the old traditional way of advertising model. Some try out their paywalls. But the big belief is, okay, engagement is going to change something, but no one has the answer yet.
It's true, but it's true that it is very difficult to go from digital engagement to profit. That they are only loosely connected. So certainly as our digital audience has grown, our what we would call programmatic advertising, the sort of display advertising inserted on pages, that figure has gone up. That will not alone be the savior of our industry. It is true that paywalls and paid content subscribers are an important part of our revenue. It is true that our revenue will have to be diversified. So those methods plus others that we haven't tried yet are going to be necessary. But at least in the States, the bigger your digital audience, the better off you're going to be. The more loyal your digital audience, the better off you're going to be. It is very difficult to make the case that people should pay you for your journalism, either to advertise alongside it or to pay for it directly, if lots of people aren't coming and they're not highly engaged. So you need those first two pieces. And frankly, we need to be as experimental with our business model as we are with our storytelling.
When I was very impressed by your numbers, the growing numbers, and the people you could hire. But where did you fail? What was learning, what you can take us?
We failed in all kinds of different directions. One of the things that has been great about the Post is our willingness to try things even if they don't work. More than any other single thing, we have been transformed by going from a culture that was nervous about telling our ownership, and especially Jeff Bezos, that we did something wrong, to being nervous about Jeff asking us about something and admitting that we haven't tried it. So we try lots of things and they don't all work. For example, we experimented on election night in 2014, one of our most important nights, with taking all of our traffic that was coming to our homepage and sending them directly into a live blog, a sort of temporal stream of stories. And it was a good idea, I think. And we were pleasantly surprised and then horrified by the number of people who came, and we started melting down our servers. We couldn't put up virtual servers fast enough to handle the traffic. And the good news is lots of people wanted to be there. The bad news is we weren't prepared for our own success. So we learned from it. And in this November, we will have tested at many times our current traffic so that hopefully we're prepared for the surge of visitors that we expect for the new things that we're rolling out just for the election. So as much as possible, we try not to dwell in what it was that failed, but figure out how we can learn and improve from those failures.
And let's talk about the newsroom, where you, a big driver is intermingling, something like this. Mm-hmm. So when different positions are profiting from each other, maybe you can tell us more about it.
Part of our strategy in how we actually seat people within the newsroom is that we try to organize them topically. So our reporters who cover the U.S. sit together, our international reporters who are not based abroad sit together, our business reporters sit together. But also, alongside all of those reporters, we mix in people who are concentrated solely on social media engagement, people who are developing new tools and new story formats, people who are doing informational graphics, people who are working on videos, with an eye towards the storytelling being a team-based experience. So it is not the job of the reporter to gather all the information and tell the stories and then hand off a finished product to other people, but rather that collaboratively they work on a story and they figure out all the ways we can present it and what formats work best and what tools we need. So it really is a team-based experience.
So what's your advice for journalists who are working in their own environment and even not everything changes like you want it to be, but what can you do personally? What would be your advice?
I think personally, while we constantly need to get better at our primary craft, that we can never stop learning and we can never stop exploring personally. I feel this way. I think that every journalist should feel this way. And I think that it is great to learn from each other. It's especially good to learn from, you know, journalism that you are not as familiar with. So go and seek some other media house in your country, in another country that you don't know as much about, but that we have to stop being so inwardly focused, that we need to look at other professions and learn the lessons. There are other storytellers who tell stories in the form of movies, in the form of TV, books, people who do animated work, and then even people who we might not think of as traditional storytellers who we can gain valuable insights from. We talk to people who study how the brain works to try to understand new ways that we can better connect with people. We talk to people who are working in, say, automotive or advertising to try to understand how they convey information to people. And so the more diverse the people you're learning from, the more likely you are to do something different than all of your colleagues.
Daniel hat auf dem Scoop Camp heute mit Jeffrey Gilbert gesprochen, dem Chef Digitalstrategen der Washington Post. Und ihr hört eine Stunde Was mit Medien bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Im Paradies soll ein neues Nachrichtenportal gelauncht werden. Eine Ausschreibung läuft. Es gibt 3 Finalisten. Als erstes hat sich ein deutscher Zeitungsverleger beworben. Wie viel die Sache kostet, fragt Petrus. 10 Millionen Euro, sagt der Zeitungsverleger. Und was wollen Sie mit dem Geld machen, will Petrus wissen. Naja, also 1/3 für den besten Journalist, für die besten Journalisten des Landes, 1/3 für die Aufbereitung der Inhalte auf allen analogen und digitalen Plattformen und 1/3, dachte ich, als Gewinn, sagt Petrus. Als zweiter legt ein ARD-Intendant umfangreiche Pläne vor und fordert für gute öffentlich-rechtliche Wertarbeit 20 Millionen Euro. Petrus erstaunt, aber die Erklärung: je 1/3 für Verwaltung, 1/3 für Spesen und 1/3 für Altersversorgung. Der dritte Bewerber, Founder eines großen Social-Media-Unternehmens, verlangt 30 Millionen Euro. Was? So viel für ein Nachrichtenportal? Wie wollen Sie denn das viele Geld verwenden, fragt Petrus entgeistert. Ganz einfach, sagt der Social-Media-Founder. 1/3 für dich, 1/3 für mich und für den Rest lassen wir den deutschen Verleger arbeiten.
Ein Schenkelklopfer, oder? Das war jetzt die Stelle, wo wir lachen sollten, oder?
Ach so.
Ich weiß. Ja, Matthias Döpfner, da hat einen Verlegerwitz erzählt. Hast du mal mitgebracht?
Ja, also man munkelt, er hat ihn sich selbst ausgedacht.
Ja.
Oder zumindest adaptiert wahrscheinlich von irgendeinem anderen Witz. Ich sag mal so, er vertritt damit seine Position. Man kann da so ein bisschen drüber schmunzeln.
Ja.
Ich glaube, das schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt weitererzählen würde, sag ich mal so.
Ja, wir haben ihn nur gespielt, ne?
Genau. Ja, gut, das war ein Zitat.
Ja.
Ne?
habe es nicht weitererzählt.
Also war echt viel los diese Woche, muss man wirklich sagen. Und weißt du, was ich eigentlich so ganz interessant finde? Dass eigentlich manchmal ja so diese fachfremden Sachen sind, wo man ein bisschen was mitnehmen kann. Also zum Beispiel dann die Bits und Pretzels, das war meine erste Mal, dass ich da war bei der Gründerkonferenz. Und da muss man sagen, das ist ja schon der Wahnsinn. Das dritte Mal hat die stattgefunden. Und ich besitze eine Sammlung von ganz vielen Einhorn-Stickern jetzt.
Einhornsticker.
Also falls du einen Einhornsticker haben möchtest.
Ja, das möchte ich total gerne haben.
Und zwar, ich habe nämlich die Media Night gecrashed. Das war so ein Side-Event in München von der Bits and Pretzels. Und zwar war das so, das war eigentlich was ganz Tolles, was sie sich überlegt hatten. Jeder Besucher von dieser Media Startup Night hat Sticker bekommen mit einem Emoji drauf. Und wenn man dann am Ende mit mindestens 10 Leuten gesprochen hat, hatte man halt 10 unterschiedliche Emoji und konnte dann auch tatsächlich sich irgendwie so eine Spielzeugpistole abholen und um die Kollegen im Startup zu ärgern, also ganz hip. Und es gab so einen Wunsch, wie man Medien besser machen kann, da sollte man Aufkleber draufkleben und mit einer Idee. Und erst dann kriegt man den Einhorn-Emoji-Aufkleber, um halt hinterher das zu machen. Und was brauchen die Medien, um besser zu werden? Und da habe ich einfach drauf geschrieben, mehr Einhörner. Und dann habe ich die einen ganzen Packen bekommen.
Ach, toll.
Toll, oder? Das fand ich sehr schön.
Das heißt, dann möchte ich gerne einen abhaben. Das wäre wirklich sehr lieb von dir.
Komm, da kriegst du einen ab. Das ist doch toll.
Danke. Gefühlt klebe ich mir den jetzt schon hier.
Und mit Kevin Spacey übrigens, das war übrigens der richtige Hammer, wenn der auf einmal 10 Meter von dir entfernt steht auf der Bühne und eine Rede hält. Ich hatte das Gefühl, das ist jetzt ein Real-Life-Netflix, als ob das eine unheimlich gute Virtual-Reality-Brille ist. Also so stelle ich mir VR vor.
Vielleicht war es das.
Dass er echt war oder dass das Virtual-Reality
war? Virtual-Reality war.
Ja, das könnte tatsächlich sein. Bei diesen hippen Startups weiß man das ja wirklich nicht mehr heutzutage.
Aber hast du denn auch, wir haben ihn ja vorhin schon kurz gehört, beziehungsweise zitiert, eingangs der Sendung, hast du denn sonst noch was mitgenommen von ihm? Außer, dass er unglaublich echt aussah?
Er ist, glaube ich, natürlich ein super guter Schauspieler, deswegen war natürlich seine Präsenz auf der Bühne unglaublich gut. Aber was man halt auch wirklich sagen kann, dieser Punkt, also sein großer Aufruf war ja, wir müssen aus der Mittelmäßigkeit raus. Er sagt, das ist doch eigentlich im Prinzip wurscht. Also es war auch so ein Tenor auf der Konferenz, wenn wir in Deutschland sagen, wir sind besser als vor 10 Jahren. Alle sind besser als vor 10 Jahren. Ja? Also das hilft einem da gar nicht groß weiter. Also Kampf gegen die Mittelmäßigkeit, das war sein großes Thema. Und nicht mitschwimmen und mitlaufen, sondern eher so der Punk-Charakter. Also auch diese Badassness, die er von Jeff Bezos da heute beim Scoop-Camp die Runde machte, das war, glaube ich, auch schon eine Sache. Die fand ich gut. Also das war echt interessant.
Finde ich dann doch irgendwie spannend, dass quasi jemand, der jetzt vordergründig nur als Schauspieler agiert, dann tatsächlich quasi auch so auf so einer Metaebene sich mit letztlich auch seinem Medium beschäftigt und irgendwie da so strategisch auch drauf blickt, ne?
Ja, er hat ja schon mal eine Rede gehalten auf einer Medienkonferenz und ist da wirklich für gefeiert worden, weil er da echt so den Mega-Durchblick hat und man das gemerkt hat, okay, das ist nicht einfach nur so ein Schauspieler, sondern er beschäftigt sich richtig damit und hat mehr geblickt als so mancher Filmstudio-Boss. Das ist da aufgefallen. Auch er ist mittlerweile Investor und gibt so diese Haltung, die er da hat, dann auch tatsächlich so weiter. Und ich glaube, das tut der Szene ganz gut. Also von Kevin Spacey könnte man was lernen und von, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, auch Medienmacher können was von Carsten Maschmeyer lernen. Der hat nämlich dort auf der Academy-Bühne mal einfach so erzählt, wie man dann erfolgreich pitchen kann. Und eigentlich müssen ja auch Journalisten ihre Stories immer stärker bei den Nutzern pitchen, damit sie auch genutzt werden. Und ich glaube, das müssen wir nochmal bei der Gelegenheit in Ruhe erzählen. Von Carsten Maschmeyer und Kevin Spacey, was Medienleute da lernen können, fand ich interessant.
Das machen wir dann mal. Schreiben wir auf jeden Fall unserem digitalen Merkzettel drauf. Ja, ne?
Auf jeden Fall gibt es das nicht nächste Woche, weil nächste Woche gibt es kein klassisches Was mit Medien. Denn nächste Woche an dieser Stelle werden wir beide vertreten von Barbara Schöneberger.
Die hat ja auch zwei gute Argumente. noch so ein Schenkelklopfer.
Ah ja. Also jedenfalls, das ist eigentlich ganz interessant. Da müssen wir an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir uns auf den Deutschen Radiopreis freuen, der dann genau in einer Woche hier aus Hamburg übertragen wird. Und wir hören uns aber trotzdem vorher, dann in der Redaktionskonferenz bin ich dann am roten Teppich am Start und werde ein bisschen berichten. Also auch so eine Art Was mit Medienabend, den ihr dann hier bei die Radio Wissen erleben könnt.
Ist auch fein.
Da freue ich mich drauf, Herr Pähler.
Ja, ich mich auch. Ich gucke mir das Ganze an. Ich höre mir das an.
Und bis dann wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.